Ja, wer sich noch an unseren letzten Vortrag erinnert, da wir wollen ja auch mal so ein bisschen Hebräisch lernen. Dabei wollen wir ja auch bleiben. Und Shalom, das Wort kennt ihr schon alle, seitdem wir so dieses Thema mit Israel haben, habt ihr auch das Wort Shalom schon in eurem Herzen, das weiß ich. Und letztes Mal war das Wort Uvracha dabei. Shalom und Segen. Und diesen Gruß möchte ich jetzt einfach erweitern mit einem Wort dazu. Shalom Uvracha Lecha. Shalom Uvracha Lecha. Das heißt nämlich jetzt, Frieden und Segen sei mit dir. Und weil der Nachbar, jeder Nachbar von jedem so nett und liebevoll aussieht, grüßt euch doch mal ganz laut gegenseitig, guckt euch dabei an und sagt Shalom Uvracha Lecha. Frieden und Segen sei mit dir. Wunderbar. So. Das freut mich. Jetzt würde ich gerne einsteigen. Es hat sich rumgesprochen, heute ist Jerusalem dran. Und das nächste Foto. Jerusalem. Im Lied hat sie schon gesungen, Jerusalem, so heißt es also auf Hebräisch, Jerusalem. Und übersetzt, Fundament des Friedens. Ich habe mal in einem Reiseführer geblättert und da stand dann zu Beginn so über Jerusalem, diese Stadt liegt 800 Meter hoch in den judäischen Bergen, ein paar Kilometer östlich von Tel Aviv entfernt. Und sie hat heute 860.000 Einwohner. Davon sind also 530.000 Juden, 320.000 Moslems und 16.000 Christen. Ist das jetzt der Grund, weshalb so viele nach Jerusalem pilgern, dass sie nun in den judäischen Bergen liegt? Dass sie auch natürlich interessante Architektur hat, dass sie auch eine interessante Archäologie hat. Was macht Jerusalem so besonders? Warum ist sie anders als andere Städte? Was meint ihr? Warum ist Jerusalem anders als andere Städte? Ja, das stimmt. Habt ihr noch mehr? Ja, also Jerusalem, sie ist die Stadt des lebendigen Gottes. Jerusalem ist die Stadt des lebendigen Gottes. Das Besondere ist also, dass Gott sich diese Stadt selber als seine Stadt ausgesucht hat. Ja, er hat sich sie als seine Stadt ausgesucht. In 2. Könige 21,7 steht auch hier, wird mein Name für immer verehrt werden. In diesem Haus und in Jerusalem, der Stadt, die ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe. Gott drückt also damit aus, seine Stadt, sie gab es gestern, sie gibt es heute und es wird sie in Ewigkeit geben. Warum? Er ist derselbe gestern, er ist derselbe heute. Und er wird mit uns in Ewigkeit sein. Jerusalem ist also die einzige Stadt der Welt, die unvergänglich und ewig ist, weil er der einzig wahre und lebendige Gott, weil er in ihr wohnt. Und deshalb, es gibt so diesen kleinen Scherz, ihr wisst, ich weiß nicht, ob einige von euch ihn schon so kennen. Deshalb sagt man auch so gerne, dass man überall auf der Welt mit Gott telefonieren kann. Aber in Jerusalem ist es ein Ortsgespräch. Die Historie Jerusalems, also sie beginnt eigentlich schon mit Abraham. Ihr werdet euch fragen, ist die Historie denn wichtig? Ja. Denn es ist Gottes Geschichte mit Jerusalem und nur so können wir auch das Heute mit Jerusalem verstehen. Gott forderte Abraham auf, seinen Sohn Isaak in das Land Moria mitzunehmen, um ihn dort als Brandopfer auf dem Berg darzubringen. Der Berg auch mit Namen Moria. Behalte diesen Berg Moria im Gedächtnis, denn die Geschichte Jerusalems geht weiter und der Berg, der taucht wieder auf. König David kommt ins Spiel. Er eroberte die Burg der Jebusiter, Dort richtete er sich seinen Regierungssitz ein und nannte die Stadt Jerusalem. Das war 1000 vor Christus. Man kennt die sie aber auch zu dieser Zeit unter dem Begriff Davidstadt. Da seht ihr eine Zeichnung. Es gab damals zur Zeit 1000 vor Christus natürlich ein Fotoapparat. Auch kein Handy, Smartphone, iPhone, wie sie nicht alle heißen, um das festzuhalten. Deshalb hier diese Zeichnung. Und Davidstadt ist dieser kleine Dreieckszipfel, den ihr da vorne seht. Ja, das ist Davidstadt. Machst du das nächste Mal? Das ist Davidstadt zur Zeit Jesu. Ganz oben, wo das lange rote Dach ist, links oben, seht ihr so Zacken. Dahinter ist eigentlich der Tempel, in den Jesus also auch immer gegangen ist. Und dieser Dreieckszipfel vorne, das ist also die historische Davidstadt. Zur Zeit Jesu waren da natürlich so römische Tempel und so weiter drauf. Und erkennt ihr noch so eine Art Dreieck? Das ist nämlich Davidstadt heute. Jetzt ist es in muslimischer Hand. Aber das Dreieck kommt noch so ein bisschen hervor, ja? Machst du das erste nochmal wieder? Ja. Etwas ganz Wichtiges, was in Verbindung und mit Jerusalem zu tun hatte, David holte die Bundeslade wieder zurück nach Jerusalem. Und das ist diese berühmte Geschichte, wo die Bundeslade aus Kirjat Jearim geholt wird und David selbst hüpfte und tanzte vor Freude, als sie also nach Jerusalem gebracht wurde. Das könnt ihr im 2. Samuel 6 nochmal nachlesen, wenn ihr das wollt. Jetzt kommen wir zu König Salomo. Habt ihr den Namen des Berges noch in Erinnerung? Moria, genau. Moria. Und zwar ist es so, dass zur Zeit Davids Jerusalem eine Verbindung zu diesem Berg Moria hatte. Ganz rechts oben seht ihr also den Salomonischen Tempel. Und dort war der Berg oder ist immer noch der Berg Moria. Und darauf hat Salomo also den Tempel errichten lassen. So wurde er also zum Tempelberg. Und der Tempel wurde Wohnung des Allerheiligsten. Er war sozusagen die vergrößerte Stiftshütte, die das Volk Israel durch die Wüstenwanderung begleitet hatte. Was ist das nicht? Und der Begriff Zion wurde geboren. Einmal in Verbindung mit der Stadt Jerusalem, aber wir haben auch zu Anfang das Lied gesungen, kommt und ziehen hinauf zum Berge unseres Herrn, zum Hause Gottes, lasst uns gehen. Es ist also so, dass von dem Begriff Zion her abgeleitet wird. Es ist Zion, der heilige Berg Gottes, von dem Weisheit und Lehre kommen wird. Was ist das nächste? Zurück zu Jerusalems Geschichte. Bis Salomo erlebte Jerusalem als Stadt eine Blütezeit. Danach allerdings begann die Zeit des Leidens, des Blutvergießens, der Zerstreuung der Juden in die Welt und natürlich die Vernichtung Jerusalems und des Tempels. Die schlimmsten Folgen der Zerstörung waren allerdings 70 nach Christus durch die Römer. Eine Zeit, die Jesus vorhergesagt hatte. In Lukas 19, Vers 41 bis 48 weint er über Jerusalem. Er sagt Worte wie: Wie sehr wünschte ich, du würdest noch heute den Weg des Friedens finden. Doch nun ist es zu spät und der Frieden bleibt dir fremd. Sie werden dich und deine Kinder dem Erdboden gleich machen und kein Stein auf dem anderen lassen. 70 nach Christus starben tatsächlich 1,1 Millionen Juden und 100.000 wurden als Sklaven nach Rom gebracht. Jerusalem und der Tempel, alles war niedergerissen. In den letzten 2000 Jahren ist Jerusalem 17 Mal zerstört worden und 1897 Jahre lang war Jerusalem in heidnischer Hand. Und ihr seht es hier im Hintergrund, 692 ist also der Felsendom dort errichtet worden, wo damals auf dem Berg Moria der Tempel Gottes stand. Der Felsendom soll den Bereich markieren, wo das Ende der Reise von Mohammeds gewesen war, seine wundersame Reise. Und so seht ihr, es ist so passiert, dass also die Moslems nach Mekka und Medina jetzt Jerusalem als drittheiligste Stadt verehren. Wie schön, dass Gottes Stadt... Ja, also es ist ein Anbetungsraum. Also man, so würde ich das bezeichnen. Die eigentliche Moschee ist die Al-Aqsa-Moschee. Die steht auch mit auf diesem Bereich, auf diesem Tempelplatz. Dies ist im größten Teil Anbetungsbereich. Für Moslems. Oh ja, natürlich, für Moslems. Ja, für Moslems. Und aber es ist schön, dass Gottes Stadt seine Stadt bleibt. Auch wenn es Augenblicke gibt, die anders aussehen. So sagt er in Jesaja 62,3 zu Jerusalem, du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand des Herrn, ein kostbares Diadem in der Hand deines Gottes. Man wird nicht mehr die Verlassene zu dir sagen. Jerusalem, Jerusalem, die Stadt der jüdischen Könige und Propheten. Ein wichtiger, ewiger König spielte eine ganz außergewöhnliche und außerordentliche Rolle in dieser Stadt, nämlich Jesus, Gott selbst in Menschengestalt. In dieser Stadt lehrte er, erregte ziemliches Aufsehen unter den Pharisäern und Schriftgelehrten. In dieser Stadt wurde er beim Einzug in Jerusalem am Passafest von der Menschenmenge als König gefeiert, ging stattdessen aber als Opferlamm ans Kreuz, um für die Juden und die Welt Erlösung zu schaffen. Hier fand seine Auferstehung statt und hier besiegte er den Tod und die Finsternis. Hauke, machst du das nächste Bild? Und so ist auch Jerusalem für uns Christen zu einer Pilgerstätte geworden. Die Christen pilgern hinauf nach Jerusalem. Ja, dieser Begriff hinauf nach Jerusalem gehen. Ihr könnt es auch nachlesen. Markus 10, 32 zum Beispiel, da steht das auch, Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und ihr werdet, also die Schlauen unter euch werden natürlich sagen, oh klar, geht mal nach Jerusalem hinauf, wenn es 800 Meter über dem Meeresspiegel liegt, oder? Ja, ist doch klar. Doch mit diesem Hinaufgehen ist eine geistliche Dimension gemeint. Also stellt euch mal vor, wir erstellen jetzt eine geistliche Weltkarte. Ja? Als Gemeinde gehen wir also jetzt, erklimmen den Mount Everest, sind jetzt oben auf dem Gipfel, alle haben eine coole Sonnenbrille auf, in den Schnee stecken wir diesen Vineyard-Banner. Ja? Aber selbst von dort, von dem Gipfel des Mount Everest aus, würden wir hinaufgehen nach Jerusalem. Ich finde diesen Aspekt so wohltuend. Indem man hinaufgeht, hebt man den Blick. Die Blickrichtung geht hin zu Gott, zu seiner Größe, zu seiner Kraft, zu seinem Wort. Und durch die Veränderung der Blickrichtung werden wir wieder neu ausgerichtet. Woher kommt mir meine Hilfe? Sie kommt von oben, sie kommt von Gott. Jesus hat uns etwas versprochen. Er wird wiederkommen. Aber wenn er wiederkommt, dann als ewiger König, der in Jerusalem regieren wird in Gerechtigkeit und ewigen Frieden. Es wird ein neues himmlisches Jerusalem geben. Nicht von Menschen erbaut, sondern von Gott selbst. Und es wird aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und das Lamm Jesus wird das Licht sein. Das könnt ihr in Offenbarung 21 nachlesen. Aber viele werden sich bestimmt fragen, warum ist Jerusalem so brandaktuell heutzutage? Zurzeit herrscht in den Medien relative Ruhe in diesem Bereich. Alles guckt jetzt auf Syrien, auf Aleppo, auf das Furchtbare, was da alles passiert, keine Frage. Aber die Nachrichten sind noch gar nicht so lange her, wo es so die letzten Terroranschläge in Jerusalem gab. Und wenn ihr so an diese Nachrichten so denkt, ich weiß, dass viele dann vielleicht im Herzen haben, oh, bei den Bildern, das kocht das Thema wieder hoch. Einige stumpfen auch ab, auch immer wieder das Gleiche. Sag mal, können die da nicht in dieser Region endlich mal ihre Probleme da in den Griff kriegen? Was ist das Nächste? Aber um dieses Desaster verstehen zu können, muss uns einfach klar sein, dass das, was um Israel tobt, ein geistlicher Kampf ist. Ihr seht dieses Bild hier hinter mir. Ich habe es damals in meinem Geschichtsbuch gehabt. Ich fand Geschichte damals so langweilig. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal ausgrabe und hier zeigen würde. Aber wie gesagt, es zeigt so Jerusalem, Mittelpunkt der Welt, entstanden 1580. Ludwig Schneider bezeichnet Jerusalem eher als Gottes heilsgeschichtiges Epizentrum auf der Erde in unserer heutigen Zeit. Andere sagen, es ist die zukünftige Endgeschichte Gottes mit den Menschen. Und das konkrete Epizentrum ist der Tempelplatz, wo jetzt der muslimische Felsendom steht und das einmal Ort des Tempels Gottes war, was ihr vorhin gesehen hattet mit der goldenen Kuppel. Und das ist, wie gesagt, also dieses Streitthema. Aber es muss alles so kommen. Der Herr macht Jerusalem zu einem Taumelbecher für alle Völker, die um Jerusalem liegen. Zugleich wird Jerusalem zum Laststein für alle Völker der Erde werden. Und die Erde der Völker, das muss man sich mal vor Augen führen, die Erde der Völker sind heutzutage vertreten in der UNO. Ja? Und alle, die diesen Laststein weghaben wollen, werden sich daran stoßen. Was? Und so steht es auch in Sacharja 12, 2 bis 3. Seht, ich mache Jerusalem zu einem Becher. Alle Völker ringsherum, die daraus trinken, sollen taumeln. An jenem Tag mache ich Jerusalem für alle Völker zu einem Laststein. Alle, die versuchen, ihn aufzuheben, werden sich schwer daran verletzen. Israel hat eine von Gott gegebene Verheißung. Die Völker aber, die das Jerusalem-Problem als Last empfinden, wollen Israel aus den Gottesverheißungen herausheben. Und warum soll das geschehen, das Herausheben aus den Gottesverheißungen? Man möchte den Frieden haben mit den Moslems. So wird Jerusalem zum endzeitlichen Brennpunkt. Gott hat Israel berufen, sein Volk zu sein. In dem Namen Israel durch die Silbe El ist Gottes Name mit eingeschlossen. Machst du das nächste? In 5. Mose 7,7 sagt Gott, der Herr hat Israel nicht erwählt und hält an ihm fest, weil es größer oder bedeutender wäre als die anderen Völker. Ihr seid sogar das Unbedeutendste aller Völker, sondern weil er es liebt. Und weil er das Versprechen halten wollte, das er den Vorfahren mit einem Eid gegeben hatte. Viele werden uns jetzt sagen, okay, steht im Alten Testament, da steht es gut, was hat es mit uns zu tun, mit dem Neuen Testament? Aber Paulus bestätigt das im Neuen Testament, im Römer 9, 4 bis 5. Sie sind das Volk Israel, das Gott als seine besonderen Kinder erwählt hat. Ihnen hat Gott seine Herrlichkeit offenbart. Mit ihnen hat er Bündnisse geschlossen. Ihre Vorfahren waren die Stammesväter und Christus selbst stammt aus menschlicher Herkunft nach aus dem jüdischen Volk. Ich weiß, dass viele in christlichen Gemeinden sich an dieser Auserwählung stören. Aber ich möchte einfach Gedanken mit euch teilen, die darin Verständnis wecken und Segen zeigen sollen. Gott hatte einen Heilsplan für die Menschheit. Er wollte, dass der Mensch wieder nach dem Sündenfall einen Weg zu ihm zurückfindet, um mit ihm wieder in enger Beziehung leben zu können. Da werdet ihr sagen, klar, das wissen wir, das haben wir in Jesus. Aber dieser Heilsplan fing mit der Berufung Abrahams an, der in einer total heidnischen Welt lebte, von dem ewigen Gott nichts wusste, aber an ihm glaubte, als er ihm begegnete und Gott ihn rief. Die Geschichte Israels, sie ist eine Heilsgeschichte und soll zum Segen für alle Völker werden. Aus ihnen geht der Messias hervor. Das Evangelium wird von Juden in die Welt getragen, damit wir als Nationen, ja, was werden wir als Nation? Gerettete und Auserwählte durch Jesus. Und warum werden wir Gerettete und Auserwählte von Jesus? Weil er uns so sehr liebt. Es zeigt auch Gottes unveränderliche Treue. Was er verspricht, hält er. Die Bündnisse Israels, die er geschlossen hat, er hält sie. Er steht zu seinem Wort. Er ist treu. In ihm gibt es keine Lüge. So ist das Werk Jesu mir sicher, denn er hat es ersprochen. Er hat es ersprochen. Er wird es halten. Aber warum ist es ein geistlicher Kampf? Was immer Gott erwählt, das verfolgt Satan bis aufs Blut. Was immer Gott erwählt, verfolgt Satan bis aufs Blut. Und dazu gehören Juden und wir Christen, die er hasst. Doch Satan vermag nicht viel ohne das Missbrauchen von Menschen. So seht ihr Antisemitismus, Hass, Terror, Lüge, die Liste wäre lang. Und im Augenblick nutzt er es im islamischen Fundamentalismus, der durch die Nachrichten im Augenblick regelmäßig Thema ist und der alles Jüdische und alles Christliche vernichtet und vernichten will. Wir leben in den Geburtswehen, die dem Kommen des Messias vorausgehen. Wir teilen mit dem jüdischen Volk dieselbe Wurzel und dieselbe Zukunft in Jesus. Und im neuen Jerusalem werden wir als eine Braut durch Jesus zusammenstehen. Und da wir es mit einem geistlichen Kampf zu tun haben, ist es ein Vorrecht für Israel zu beten. Am Anfang haben wir gesehen, Jerusalem, Jerusalem, übersetzt Fundament des Friedens. Wir wissen, wie weit Jerusalem davon entfernt ist. Lasst uns mit Freude und Liebe für diesen Frieden beten. Nur Jesus kann Frieden, Versöhnung, Heilung bringen. Hass in Liebe verwandeln. Lass uns beten, dass viele Moslems den wahren Friedefürsten erkennen und die Lügen des Islams von Gottes Heiligem Geist bloßgestellt werden. Und dann werdet ihr euch fragen, ja, und die jüdische Seite? Die jüdische Seite in Römer 10, 11 bis 12 steht, jeder, der den Namen Jesus anruft, wird gerettet werden. Das gilt ohne Unterschied für Juden wie für alle anderen Menschen. Doch viele Juden, das wissen wir, haben ihren Messias noch nicht erkannt, sind sogar auf Abwägen, interessieren sich für Buddhismus, Esoterik, New Age, das ist nicht neu. Lasst uns beten für diese Menschen und lasst uns einstimmen in die berühmten Verse aus Psalm 122. Betet um den Frieden für Jerusalem. Friede herrsche in deinen Mauern, Jerusalem. Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen, Jerusalem. Es wird gleich eine Fotoshow geben und dazu wird ein Lied spielen. Bevor das geschieht, brauche ich noch das letzte Foto. Das letzte Foto, bitte. Ja, wir haben so viele schöne hebräische Worte gelernt. Shalom uvracha lecha, das war am Anfang. Auch Jerusalem. Und dass wir das einfach über Jerusalem gemeinsam aussprechen. Übersetzt heißt es, Jerusalem, Frieden und Segen sei mit dir. Lasst uns das gerne auf Hebräisch mal tun. Laut Jerusalem, Shalom uvracha lecha. Toda heißt Danke. So. Es kommt zu der Fotoshow, das sind alles aktuelle Fotos von Jerusalem. Sie sind total gemischt, einfach um immer wieder neue Eindrücke zu bringen. Ich wollte nicht 10 Bilder von einer arabischen Altstadt hintereinander, alles ist durcheinander. Aber das, was ich wollte, vielleicht sind einige Gedanken für euch neu, dass ihr die für euch noch im Stillen, im Herzen bewegen wollt. Und da soll auch dieses Lied eine Möglichkeit für sein. Die, die es im Stillen bewegen wollen, das zu tun. Wer einfach Fotos genießen möchte, soll es einfach tun. Und lasst euch mit hineinnehmen in die Musik, in den Text. Es handelt auch von Jerusalem über den Frieden. Und ja, ich kann nur sagen, danke.